Wir haben ja heute einen Familiengottesdienst. Die Kinder haben schon eine ganze Weile stillgesessen. Und jetzt sollen sie mal was hören, was sie vielleicht ein bisschen besser verstehen als das, was bisher gekommen ist. Deshalb gibt es jetzt also eine kurze Zeit für die Kinder. Ich denke, wir Erwachsenen haben das drauf, das können wir gut und gerne tolerieren. Werdet dann merken, das passt irgendwie doch zum Thema.
Ich habe was vorbereitet für die ganzen Kinder und ihr müsst jetzt mal genau gucken. Ich habe ein paar Bilder dabei und wir können schon mal anfangen. Genau, hier sind Samen drauf. Mit den Samen kann man erstmal nicht viel anfangen. Man sieht die, die sind relativ unscheinbar, ziemlich klein. Und es wird nichts passieren mit den Samen, solange man die nicht in die Erde tut. Das machen wir mal. Wir tun die mal in die Erde reinlegen. Und dann muss man ein Stück weit Geduld haben und dann sieht man irgendwann wieder was von den Samen. Und irgendwann fängt dann was an zu wachsen. Und es ist erst ganz klein. Wenn man noch ein bisschen mehr Geduld hat, dann kann da eine ganze Wiese draus werden. Ist doch eine schöne Sache. So, ich habe euch noch mehr Bilder mitgebracht. Und als nächstes sehen wir eine Raupe. Eine Raupe ist jetzt auch nicht so das schönste Tier. Also ich denke, die wenigsten haben das als Lieblingstier. Ist jetzt nicht so schön anzusehen. Ist den ganzen Tag und für mehr ist er eigentlich nicht zu gebrauchen. Und dann verpuppt die sich irgendwann und hängt da erstmal rum. Und dann wartet man wieder eine Weile und irgendwann aus dem Kokon schlüpft ein wunderschöner Schmetterling, der fliegen kann, der herrlich aussieht und einfach toll ist. Und ich habe euch noch ein letztes Beispiel mitgebracht. Da sehen wir Eier. Passt zu Ostern. Genau, sind aber auch erstmal ziemlich unauffällig. Und irgendwann kommt dort aber ein kleines Loch rein und man kann schon erahnen, was drin ist. Ich denke, die meisten wissen, dass dann irgendwann ein Küken rausschlüpft und irgendwann sieht es dann so aus und ein kleines Küken ist geschlüpft. Jetzt ist die Frage, wo ist denn bei den drei Beispielen die Gemeinsamkeit? Einmal die Eier, aber auch bei der Raupe und bei dem Blumensamen. Ja, es gibt eine Gemeinsamkeit, die ist mir aufgefallen. Und zwar wird da aus was relativ unscheinbaren, vielleicht auch ziemlich hässlichen, was ganz Neues, was ganz Besonderes, was ja voll zu gebrauchen ist und wo irgendwie auch neues Leben entsteht. Und so eine Veränderung, die brauchen wir Menschen ganz genauso. Und das ist einfach dadurch begründet, weil wir Menschen machen schlechte Dinge. Ich denke, jedes Kind weiß das, man streitet sich mit den Geschwistern. Vielleicht ist man mal richtig wütend auf einen Klassenkameraden oder auf einen Lehrer. Ich kenne das alles auch noch. Aber so können wir halt einfach nicht zu Gott. Weil Gott ist perfekt und da passen wir Menschen einfach nicht dahin. Und dafür gibt es Ostern. Weil an Ostern, da ist Jesus für uns gestorben. Ja, und Jesus will uns verändern und deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Aber er ist nicht da hängen geblieben, sondern er ist 3 Tage später wieder auferstanden aus den Toten und hat die Schuld besiegt, hat den Tod besiegt. Genau, und das hat er für jeden von uns gemacht, hat er vor allem auch für jedes Kind gemacht. Und wer das glaubt, der darf dazu Jesus beten, darf sagen, dass Jesus ihn verändern soll. Kann er jetzt machen, kann er heute Nachmittag machen. Wer das will, kann sich da gerne jemand dazu suchen und kann sagen, bitte verändere mich, mach mich einfach sauber von dem ganzen Dreck. Und dann dürfen wir in eine Zukunft starten mit Jesus. Und das ist aber eine Veränderung, die passiert nicht direkt von jetzt auf von heute auf morgen, sondern das dauert. Wir haben das auch bei dem Samen gesehen, man sieht das bei dem Ei, das dauert eine Weile, bis man da wirklich was sieht. Erst liegt der Same in der Erde, man sieht überhaupt nichts und so langsam wächst da eine Blume raus, die wunderschön wird. Und genauso ist es auch bei uns. Oder man sieht das auch bei dem Ei, die Schale, die muss kaputt gehen. Es gibt Sachen, die müssen wir vielleicht ablegen, die müssen wir verändern, da gehen vielleicht erst Sachen kaputt. Aber bei dem Prozess, der wird zum Guten führen, da dürfen wir uns sicher sein. Genau, und das hat auch eine Frau erlebt, von der wir jetzt als nächstes eine Geschichte hören wollen. Und da dürft ihr gerne mit aufpassen. Das wird sicherlich interessant, vielleicht kennt der ein oder die andere schon die Frau. Genau.
So ähnliche Veränderungen, wie wir es gerade gelesen und gesehen haben und gehört haben, meine ich. Also, wie aus einem Samen plötzlich eine schöne Pflanze wird. Oder eben aus einer Raupe ein Schmetterling. So grundlegende Veränderungen können Menschen auch erleben. Und das ist unser Thema. Wie kann man aus tiefster Not und Trauer zu überströmender Freude kommen? Und da will ich euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, von der habt ihr viel gehört, aber von ihrer Vergangenheit wissen wir eigentlich wenig. Ihr hebräischer Name war Miriam, das war überhaupt nichts Besonderes, damals hieß eigentlich fast jede Frau so. Heute nicht, heute ist das was Seltenes. Wir kennen sie besser als Maria, das ist die griechische Übersetzung des Namens. Die Miriam stammte aus Magdala, einem Ort am See Genezareth. Und auch diese Übersetzung ist uns viel geläufiger als Maria Magdalena. Eine besondere Frau. Sie hat in ihrer Heimat eine unheimlich schwere Zeit durchgemacht. Wir lesen in Lukas 8, Vers 2, nur in einem Vers, einem einzigen Vers in der Bibel, dass sie von 7 Dämonen befreit worden war von Herrn Jesus damals. Nun, wir Christen wissen, und das ist gut so, eigentlich viel zu wenig von dieser dunklen satanischen Seite der unsichtbaren Mächte. Ich gehe davon aus, dass niemand von uns überhaupt eine Ahnung hat, was Besessenheit bedeutet. Und da dürft ihr froh sein, wenn das so ist. Aber Leute, die miterlebt haben, wie grausam teuflische Mächte versklaven können und wie sie ihre Macht ausüben können, die wissen da besser Bescheid. Solche besessenen Menschen haben keine Kontrolle über ihr Leben mehr. Die leben unter Zwang. Und sie haben gleich gar keine Chance, eine Beziehung in irgendeiner Form zu einer Rettung aufzunehmen. Rettung wäre möglich, aber dazu müssten sie ja zu Gott kommen. Und genau das verhindern diese Geister, die in ihnen Macht ausüben. Und damit sind diese besessenen Leute, und so war es auch mit der Maria, hoffnungslos diesem Zustand ausgeliefert. Ohne die kleinste Chance auf Befreiung. Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was Besessenheit bedeutet, lese ich uns mal ein paar Verse. Markus 9, Vers 17 wird von einem Vater berichtet, der einen besessenen Sohn hatte und der kam zum Herrn Jesus. Und da geht der Text so, einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrt er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er, also der Jesus, fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dieses geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Dieser Sohn, von dem wir hier gelesen haben, der hatte nur einen bösen Geist. Maria Magdalena war von 7 solchen Geistern besessen. Man erträgt ja die Schilderung von diesem Vater kaum. Aber wie es Maria ging, ich will mir das nicht vorstellen. Es muss grausam gewesen sein. Aus dieser Besessenheit hat der Herr Jesus sie rausgeholt. Aus dieser hoffnungslosen Enge, Hilflosigkeit. Und nun hat sie natürlich nur noch einen Wunsch. Von diesem Herrn will ich nicht mehr weg. Hier will ich bleiben. Wo denn sonst? Bei diesem starken Befreier ist es gut sein. Und da Jesus gewährte ihr, was er eigentlich sonst den Geheilten nicht gewährt hatte, dass sie in seiner Nähe bleiben durfte. Und so kam es, dass Maria diesem Herrn Jesus mit seinen Jüngern nachfolgte, waren noch einige andere Frauen dabei. Und wir lesen an anderer Stelle, dass sie ihnen dienten, vielleicht gelegentlich für sie sorgten, das Essen machten, was auch immer steht da. Sie dienten ihnen mit ihrer Habe, vielleicht mit dem, was sie besaßen, wie auch immer. Maria Magdalena blieb auch bei dem Herrn Jesus, als es gefährlich wurde. Also zu einer Zeit, als die meisten Jünger schon geflohen waren. Sie stand mit ein paar anderen Frauen unter dem Kreuz. Da war nur noch der Jünger Johannes dabei und die Mutter des Herrn Jesus und die Frau des Kleopas. Alle anderen weggeflohen. Dann erlebte sie sein Sterben, von dem wir eben gelesen und gesungen haben. Hautnah mit. Und sie half auch bei der übereilten Beerdigung. Wir wissen, es war alles ein bisschen Zeitdruck an diesem Abend. Der Feiertag kam, man durfte nichts mehr tun. Aber dann, am ersten Tag der Woche, wieder geht das Licht des biblischen Textes zu dieser Maria, weil sie nämlich die erste war, die sich aufgemacht hat zu Hause und die zum Grab gegangen ist. Die Jünger waren da noch zusammen, mehr oder weniger verstört vielleicht. Maria schon wieder auf Achse. Und jetzt lese ich uns diesen wunderbaren Ostertext. Johannes Kapitel 20, Vers 1. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hatte. Ich habe es schon gesagt, Maria war die Erste am Grab. Was für ein Schreck muss ihr da in die Glieder gefahren sein. Das Grab geöffnet, vielleicht geschändet, immer noch keine Ruhe für ihren geliebten Herrn. Wohin sollte sie jetzt mit ihrem Kummer? ohne einen Ort des Gedenkens. Johannes erzählt, dass Maria zu den Jüngern lief und ihnen gesagt hat, der Leib des Herrn Jesus ist nicht mehr da. Petrus und Johannes gingen dann selber und schauten selber nach und fanden das bestätigt, das Grab war leer, es war ordentlich verlassen, die Tücher zusammengelegt. Und währenddem sie wieder nach Hause gingen, die beiden Jünger, Johannes ergänzt später in seinem Evangelium, dass sie noch nicht wussten und verstanden hatten, dass Jesus auferstanden war. Währenddem sie also ziemlich ratlos nach Hause gingen, stand die Maria bei der Gruft und weinte. Und als sie noch einmal da hineinschaut, da sieht sie diese beiden Engel sitzen. Und sie hört die Frage, Frau, was weinst du? Naja, nach den schlimmen Ereignissen von Golgatha musste sie nun eine weitere schlimme Tatsache verkraften. Schockierend, der Leichnam ihres toten Herrn war nicht mehr da. Paulus beschreibt später den Zustand, und wir haben das auch im Verlauf der Stunde schön gelesen, in dem sich Maria befand. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, sind wir die elendsten von allen Menschen. Wenn unsere Hoffnung am Grab aufhört, furchtbar, Enttäuschung wäre dann vorprogrammiert. Da kann man gut verstehen, dass die Maria weint, als sie sich umwendet, begegnet sie ihm. Oder sollte ich besser sagen, begegnet er ihr? Und sie hört die gleiche Frage. Frau, was weinst du? Ich will uns mal in einem Nebensatz noch ein bisschen sagen, dass das die erste Äußerung des Herrn Jesus nach seiner Auferstehung war. Ich weiß nicht, was wir erwartet hätten. Als erstes Wort, nachdem er wieder lebt. Vielleicht eine Gerichtsankündigung über all die, die ihm das jetzt angetan hatten. Oder einen Siegesruf. Eine Proklamation seiner Macht an den Teufel. Nichts. Nichts dergleichen. Der Jesus kümmert sich um Menschen, die ihn suchen. Das war zu seinen Lebzeiten so und das war auch unmittelbar nach seiner Auferstehung sein erstes Anliegen. Er ist zuallererst bei dieser Frau und versucht sie aus dieser ihrer Not herauszuholen. Und das macht er mit einer ganz normalen Frage. Ich denke seit Jahren über die Formulierung nach. Frau, was weinst du? Also für unsere Ohren ist das irgendwie eckig. Wenn dort stünde, warum weinst du? Das wäre ein runder Satz. Allerdings verbietet sich so eine Frage am offenen Grab. Deshalb glaube ich, dass der Jesus die Frage anders gemeint hat. Etwa so, warum weinst du noch? Er möchte, dass Maria etwas versteht von der Bedeutung seiner Auferstehung. Vor ihr steht jetzt nicht mehr der Wanderprediger, dem alle nachliefen, weil sie gesund werden wollten oder weil sie Brot haben wollten oder aus welchem Grund auch immer. Vor ihr steht jetzt der Sieger über alle Gewalten, über Tod und Grab. Paulus schreibt an Timotheus, unser Heiland Jesus Christus hat den Tod zunichte gemacht. Er hat die Gewalten und Mächte öffentlich völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Gott hat sich als der Mächtigste erwiesen. Was weinst du jetzt noch, Maria? Und um das der Maria richtig klar zu machen, fragt er weiter, wen suchst du denn? Nun, Maria schildert ihr Problem. Wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir bitte, wohin. Und dann nennt er sie beim Namen. Maria. Das genügte. Vielleicht hat sie ihn an der Stimme erkannt. Vielleicht am Tonfall. Ich habe so eine Erinnerung an meine Kindheit. Meine Mutter manchmal sagte in so einem ganz besonderen Tonfall, Rolf. Brauchte gar nicht viel sagen, ich wusste schon, was sie meint. Also so etwa stelle ich mir das vor. Der Maria war mit einem Schlag klar. Das ist mein Herr. Vielen Leuten, die ihn suchen, geht's ganz ähnlich. Sie finden ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Aber auch heute, auch in unserer Zeit, ist er um solche Leute bemüht, die ihn suchen. Und da wird er Mittel und Wege finden, ihnen, diesen suchenden Menschen, zu offenbaren, wer er ist. Es kann sein, dass jemand hier ist, der wie die Maria damals ihn in seiner Göttlichkeit nicht erkennt. Der so mit Worten wie Auferstehung und Himmelfahrt und Gottes Sohn überhaupt nichts anfangen kann. Dann muss ich dich fragen, von diesem Bibeltext her, den wir gelesen haben, willst du dich auf ein Gespräch mit ihm einlassen? Willst du ihm sagen, dass du ihn suchst? Da gibt's eine Zusage in seinem Wort. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Maria hatte augenblicklich keinen Grund zum Weinen mehr. Sie läuft zu den Jüngern, jubelnd und froh erzählt sie ihnen, dass sie den auferstandenen Herrn gesehen hat. Das ist die Osterbotschaft, die bis heute unverändert ist. Das Grab ist leer. Dieser Herr lebt. Der Sieger über alle Gewalten, über Tod und Grab, ist nicht im Grab geblieben, ist lebendig. Und weil er gestorben und auferstanden ist, und weil er sich als der Stärkere erwiesen hat, dürfen auch wir mit all unseren Nöten und Problemen und Sorgen und Krankheiten zu ihm kommen und wissen, er ist der Stärkere. Das kann uns Trost geben in all unseren ganz verschiedenen Schwierigkeiten. Und wir dürfen wissen, bessere als paradiesische Zustände liegen vor uns. Der Himmel ist nicht das wiederhergestellte Paradies, der Himmel ist viel mehr. Vor all denen, die an diesen auferstandenen Herrn glauben, liegt diese wunderbare Ewigkeit. Ein Ort ohne alles, was uns hier doch bekümmert, ist uns in Zukunft versprochen. Weinen hört dann auf. Und die Frage, warum weinst du noch, gewinnt vor diesem Hintergrund eigentlich erst ihre richtige Bedeutung. Ich habe gelesen, Nicola Volkammer, die wir ja kennen, die war vor kurzer Zeit erst hier, die hat mal gesagt, eigentlich ist das ganze Evangelium in diesen vier Worten zusammengefasst. Frau, was weinst du? Und ich füge dazu, was weinst du noch? Lasst uns miteinander unseren Blick auf diesen auferstandenen Herrn richten. Und wir werden diese unbeschreibliche Freude immer mehr kennenlernen, die durch alle unsere Nöte durchtragen kann und die in allen unseren Problemen bleibt. und lass es nicht bei dem Blick auf ihn bewenden, sondern wenn es noch nicht geschehen ist, dann lass dich von ihm retten. Und dann bleibe bei ihm, wie Maria, egal was kommt. Es wird sich lohnen, denn mit ihm gehörst du zu den Siegern. Paulus schreibt an die Korinther, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.